SWR 2 aktuell.
Schönen guten Tag. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in dieser halben Stunde. Neues Organspenderegister ist online. Bundesbürger ab 16 Jahren können dort ihre Entscheidung hinterlegen. Was dieses neue Register bringt, wir sprechen darüber mit einem Transplantationsmediziner. Russland nach der Wahl. Unser Korrespondent in Moskau kommentiert das erwartbare Ergebnis und dessen Bedeutung für die Zukunft. Und dann haben wir noch diesen Herrn hier in der Sendung.
Ich möchte euch gern mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde, sondern meine Tätigkeit beende.
Christian Streich hört auf und wir blicken zurück auf eine lange Karriere beim SC Freiburg. Unsere Themen jetzt in SWR 2 aktuell. Es geht nicht darum, wie Sie sich entscheiden, denn das dürfen Sie frei wählen. Es geht darum, dass Sie sich entscheiden, ob Sie Organspender werden wollen oder nicht. Aber diese Entscheidung, das liegt in der Natur der Sache, schieben viele von uns weit weg. Denn damit einher geht oft die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Hirntod. Und was wohl passiert sein wird, wenn der eintritt? Ein Autounfall, eine Gehirnblutung? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, dass wir jemandem unter Umständen ein neues Leben schenken können, wenn wir im Organspendeausweis ja ankreuzen. Oder eben ein Nein, wenn wir aus welchen Gründen und persönlichen Lebensumständen heraus auch immer das eben nicht möchten. Klar ist, es gibt zu wenige Organspender in Deutschland. Tausende warten dringend darauf, ein Herz, eine Niere oder eine Lunge transplantiert zu bekommen. Und seit Jahren sucht die Politik nach Wegen, dass sich mehr Menschen einen Organspendeausweis besorgen und darin ja ankreuzen. Und helfen soll jetzt eine zentrale Datenbank, ein Organspenderegister. Heute früh ist es online gegangen und schon nach wenigen Stunden hatten sich mehr als 5000 Menschen registriert. Andreas Reuter berichtet.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach gab sich erfreut.
Hier wird eine wichtige Voraussetzung für mehr Organspenden erreicht. Die Spender können sich registrieren lassen. Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister.
Skeptisch zeigte sich der Minister allerdings bei der Frage, ob das Register mehr Menschen bewegen werde, sich als Organspender zu melden. Über 8000 Personen warten momentan auf Spenderorgane. Voriges Jahr aber haben nur rund 900 Menschen Organe gespendet. Dieses Problem werde man nur durch eine Regel lösen können, die 2020 allerdings im Bundestag gescheitert war. Dass zunächst jeder als potenzieller Organspender gilt, wenn er nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat.
Ich glaube, dass wir ohne die Widerspruchslösung dieses Problem nicht lösen können. Die Widerspruchslösung ist der entscheidende Punkt. Andere Maßnahmen sind dort ergänzend.
Das Online-Register wird in Etappen aufgebaut. Gerade am Anfang werde es also den herkömmlichen Organspendeausweis noch nicht ersetzen können, sagte Karl Lauterbach. Er rief darum dazu auf, auch den Organspendeausweis zunächst weiter bei sich zu tragen.
Und über das Thema habe ich kurz vor der Sendung mit Dr. Frank Logemann gesprochen. Er ist Transplantationsbeauftragter und Oberarzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich habe ihn gefragt, Herr Logemann, Sie sprechen mit Angehörigen und Menschen auf beiden Seiten, mit denen, die dringend ein Organ brauchen, aber auch mit Angehörigen, die über eine Organspende entscheiden müssen, während Sie gerade dabei sind, einen Menschen zu verlieren, Ihren Ehemann oder Ihr Kind. Meinen Sie, dass sich diese Gespräche mit dem neuen Online-Register bald verändern werden?
Ja, da bin ich ganz sicher, dass sich das verändern wird. Es wird natürlich ein bisschen dauern, das geht nicht sofort. Hängt im Wesentlichen davon ab, wie viele Menschen sich in Deutschland in das Register eintragen werden. Insofern wird sich ein solches Gespräch verändern, als dass wir erstmal nachschauen im Organspenderegister, ob es dort einen Eintrag gibt. Für unseren Patienten gibt, der klar signalisiert, was unser Patient, unsere Patientin zu Lebzeiten gewollt hätte. Und wenn man da schon Klarheit bekommt, muss man nicht die Angehörigen in dieser Leidensphase, in der Trauerphase noch zusätzlich belasten und darum bitten, eine Meinung aus dem eigenen Wissen und Gewissen zu fällen, sondern da kann man sich dann schon auf das verlassen, was im Register eingetragen ist.
Nötig, um sich da eintragen zu können, ist ja ein Personalausweis mit Online-Funktion und die PIN braucht man auch noch. Vielleicht eine Hürde zu hoch, gerade für Leute, die einen kleinen Motivationsschub brauchen?
Ja, das kann durchaus sein. Aber auch da sind wir ja dabei, besseren Zeiten entgegenzusehen. Ab dem 1.7. werden wir von den Kliniken überhaupt erstmal zuverlässig einsehen müssen. Wir können jetzt einsehen in das Register. Ab 1.7. müssen wir einsehen. Und bis Ende des Sommers wird es dann auch für die Bürgerinnen und Bürger möglich sein, sich mit einer Krankenhaus-App einzuwählen. Und da ist der Personalausweis und die App dazu nicht unbedingt erforderlich.
In der Schweiz wurde so ein Register ja schon ausprobiert. Da hat das allerdings kaum Einfluss auf die Spendenbereitschaft gehabt. Wäre es da nicht sinnvoller, die Entscheidung, egal wie sie ausfallen mag, zur Pflicht zu machen?
Das wäre natürlich in Deutschland auch denkbar. Inwieweit das in Deutschland aber umsetzbar ist, das wage ich nicht zu beurteilen. Wünschenswert wäre es in meinen Augen schon, dass möglichst viele Menschen sich in Deutschland in das Register eintragen, um die Sicherheit zu gewähren und die Belastung der Angehörigen zu reduzieren.
Möglicherweise auch durch die Widerspruchslösung, die ja immer wieder diskutiert wird und in anderen europäischen Ländern ja auch schon gang und gäbe ist. Also grundsätzlich ist demnach jeder Organspender, es sei denn, man widerspricht, aktiv. Was halten Sie von diesem Vorschlag, der seit Jahren kursiert?
Ja, da gibt es ja kein End oder Weder. Entweder Organspenderegister oder Widerspruchslösung, das ist nicht sinnvoll. Beides zusammen macht schon Sinn. Ende letzten Jahres wurde vom Bundesrat ein Beschluss gefasst, über eine Form Widerspruchslösung in Deutschland wieder nachzudenken und das möglichst auch einzuführen. In meinen Augen ist diese Form der Widerspruchslösung, die dort propagiert wird, kein großer Unterschied zur Lösung jetzt, die wir im Augenblick haben, die Zustimmungslösung. Kann aber zusammen mit dem Organspenderegister sinnvoll sein und die Organspendezahlen nach oben treiben.
Sie sind ja Arzt und Transplantationsbeauftragter Ihrer Klinik. Was ist denn Ihrer Meinung nach die beste Lösung, um die Menschen in Deutschland zu einer Entscheidung zu bewegen?
Die beste Lösung ist erstmal, alle Menschen zu informieren. Denn was hilft ein Eintrag in ein Register von einer Person, die gar nicht informiert ist? Das gibt im Endeffekt nur Ärger. Also viele Wege parallel zu beschreiten, beispielsweise das Organspenderegister aufzubauen, die Bevölkerung breitbar sich umfassend massiv zu informieren und aber auch eine Widerspruchslösung in der jetzt beschlossenen Form im Bundesrat voranzubringen, halte ich für sinnvoll.
Dr. Frank Logemann, Transplantationsbeauftragter und Oberarzt an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Gleich 12.13 Uhr. Sie haben SWR 2 eingeschaltet. Unsere Aktuellsendung am Montagmittag. Das war die am stärksten manipulierte Wahl in Russland seit 30 Jahren. Das hat Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik der Tagesschau gesagt. Und zu einem ähnlichen Schluss kommen andere auch. Gestern hatte das Auswärtige Amt beispielsweise schon von Pseudo-Wahlen gesprochen. Und gerade vorhin hat der EU-Außenbeauftragte Borrell gesagt, die Putin-Wahl habe auf Unterdrückung und Einschüchterung basiert. Eine wirkliche Alternative hatten die Menschen in Russland nicht und so war es wenig bis überhaupt nicht überraschend, als Wladimir Putin gestern zum Wahlsieger ausgerufen wurde. Er wird also 6 weitere Jahre an der Spitze des Landes stehen. Björn Blaschke aus unserem ARD-Studio Moskau hat dazu eine klare Meinung. Hier ist sein Kommentar.
Russland ist ein autokratischer Staat und so stand das Wahlergebnis schon lange fest. Die Zahl derer, die angeblich für Wladimir Putin stimmten, vielleicht auch. Denn ja, von einer rechtsstaatlichen, freien und fairen Wahl war die Abstimmung in Russland weit entfernt. Das stand ebenfalls schon lange fest. Kreml-Gegner beispielsweise durften nicht kandidieren und unabhängige OSZE-Wahlbeobachter waren nicht eingeladen. Um nur 2 Punkte zu nennen. Außerdem passt das politische Umfeld nicht zu einer rechtsstaatlichen Wahl. Keine freien Medien, willkürliche Verhaftungen oder Unterdrückung von Protesten und so weiter. Alles Klagen darüber hilft nichts. Putin ist alter neuer Präsident. Und damit müssen allen voran die Russinnen und Russen klarkommen. Aber auch wir, der Rest der Weltgemeinschaft. Und vielleicht wird ja alles besser. Vielleicht lässt Putin jetzt, da er irgendwie im Amt bestätigt wurde, die Zügel etwas lockerer. Das ist immer wieder zu hören. Der Blick in die Geschichte verschiedener anderer Autokratien lehrt, dass das nicht passieren wird. Putin wird sich in seiner Politik bestätigt und im Amt legitimiert sehen. Damit wird er erst einmal unpopuläre Entscheidungen treffen. Er dürfte Steuern erhöhen und könnte in einer zweiten Teilmobilisierung mehr Soldaten einberufen für die militärische Spezialoperation, wie der Krieg in der Ukraine in Russland genannt werden muss. Diese Spezialoperation wird er wohl vorantreiben, denn eines seiner politischen Mittel war und ist Krieg. Von Tschetschenien über Georgien bis in die Ukraine. Einen jeden dieser Kriege hat Putin innenpolitisch als notwendig verkauft, als existenziell für den Bestand der russischen Großfamilie, für deren Werte er einstehe und deren Übervater er ist, Putin. Ein Großteil der Russinnen und Russen glaubt das sogar oder will es glauben. Und sei es nur, weil der Apparat, dem Putin vorsteht, Justiz, Sicherheitskreise, einfache Behörden, durchdrungen ist von Geheimdienstleuten. Putin hat einen Angstapparat geschaffen, mit dem er sein Volk in Schach hält. Mit modernster Überwachungstechnik, Spitzel- und Denunziantentum, einer Richterschaft, die im Namen des Volkes Unrecht spricht, sobald es um Freiheiten geht. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sich dem widersetzen. Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende. Hochgerechnet auf ein 140 Millionen Menschen zählendes Volk sind es eher wenige, aber immerhin. Nur die wird Putin durch seinen alles durchdringenden Angstapparat auch noch versuchen, klein zu kriegen. Auch das ist von seiner fünften Amtszeit zu erwarten, keine Lockerung. Möglicherweise macht Putin aus dem autokratischen Russland sogar einen totalitären Staat. Für den Westen kann das nur heißen, dass er sich auf das Schlimmste einstellen muss. Vor allem auf verstärkte Angriffe gegen die Ukraine und möglicherweise auf Attacken gegen andere europäische Staaten. Trotzdem muss der Westen versuchen, die Zivilgesellschaft in Russland am Leben zu halten und mit ihr in Kontakt zu bleiben.
Die Meinung von Björn Blaschke, Korrespondent im ARD-Studio Moskau. Und auch die EU-Außenminister befassen sich heute unter anderem mit der Präsidentenwahl in Russland. Laut Diplomaten ist eine gemeinsame Erklärung geplant. Die EU und die NATO hatten die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Frage gestellt und auf die Unterdrückung von Opposition und Medien in Russland verwiesen. Über das EU-Außenministertreffen in Brüssel heute berichtet Sabrina Fritz.
Für die Mehrheit der EU-Außenminister und Ministerinnen war die Wahl in Russland eine Farce.
This election has been based on repression and intimidation.
Diese Wahlen fanden unter Unterdrückung und Einschüchterung statt, so der Außenbeauftragte der Union, Josep Borrell. Gabrielus Landsbergis, der Außenminister von Litauen, berichtete, dass dort in der russischen Botschaft nur 3% der Menschen für Putin gestimmt hätten. Sie haben entweder die Stimmzettel ruiniert oder für jeden anderen Kandidaten auf der Liste gestimmt, berichtete er aus seinem Land. Doch die Frage ist, wie die europäischen Außenminister nun auf den neuen und alten Herrscher im Kreml reagieren werden. Am Ende des Treffens soll es heute noch eine Erklärung geben. Andere Schritte sind schon konkreter. So sollen die Gewinne, die erzielt werden, weil man Geld aus Russland einbehält, für die Unterstützung der Ukraine verwendet werden. Die Unterstützung der Ukraine, das ist nach wie vor das große Ziel der Europäischen Union, doch die Umsetzung ist schwierig. Krisjanis Krarins, der Außenminister von Litauen, forderte erneut mehr militärische Hilfe. Wir müssen vorankommen. Die Ukraine braucht die Munition jetzt. Sie können nicht warten. Gleichzeitig müssen wir die europäische Rüstungsindustrie aufpeppen. Dahinter steckt ein Konflikt, dass manche Länder wie Frankreich nur bei europäischen Firmen Rüstungsgüter einkaufen wollen, doch diese können nicht alles liefern. Dafür gibt es weitgehend Einigkeit beim Geld. Zusätzlich sollen 5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um Munition, Raketen, Drohnen und anderes Kriegsmaterial für die Ukraine zu kaufen. Das zweite Thema auf der Tagesordnung der EU-Außenminister ist die Lage im Gazastreifen. Der Einfluss der Gemeinschaft in der Region ist begrenzt. Gespräche am Wochenende von Bundeskanzler Scholz mit dem israelischen Premierminister Netanyahu brachten nur wenig Ergebnisse. Außenministerin Baerbock hält diese Gespräche trotzdem für wichtig.
Wir brauchen Gesprächskanäle rund um die Uhr, damit wir endlich zu dieser so dringenden humanitären Feuerpause kommen, damit humanitäre Hilfe rein nach Gaza kommen kann und damit, auch das möchte ich eindringlich unterstreichen, die Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind, endlich befreit sind.
Die EU will aber mehr als reden. Sie will sich jetzt dem Vorgehen der USA anschließen und radikale jüdische Siedler, die Angriffe auf Palästinenser verübt haben, mit Sanktionen belegen. Diese könnten dann nicht mehr in die EU einreisen. Aber auch die Terrorgruppe Hamas soll mit weiteren Sanktionen bestraft werden.
Mögliche Sanktionen der EU gegen die radikal-islamische Hamas und gegen radikale jüdische Siedler. Darum geht es also heute auch bei den EU-Außenministern in Brüssel. Und während die beraten, zeigt sich auch heute das ganze Ausmaß des Gaza-Kriegs. Es gibt wieder Tote, wieder Verletzte und das israelische Militär hat das Shifa-Krankenhaus gestürmt.
Schüsse sind in den Videos zu hören, Explosionen sind zu sehen. Den Berichten zufolge waren israelische Kampfeinheiten in der Nacht auf das Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen eingerückt. Dabei waren sie offenbar von Kämpfern der Hamas beschossen worden. Daniel Hagari, Israels Armeesprecher, sagte:
"We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital."
Wir wissen, dass hochrangige Hamas-Terroristen sich wieder im Shifa-Krankenhaus aufhalten und es nutzen, um Terrorangriffe auf Israel zu befehlen. Unser Einsatz ist nicht nur operativ geboten, er ist eine übergeordnete Notwendigkeit. Wir wollen Zivilisten nichts tun, hinter denen sich die Hamas versteckt. Deshalb läuft diese Operation mit Vorsicht und Sorge. Wir stellen sicher, dass das Krankenhaus seine wichtigen Aufgaben weiter erfüllen kann. Damit wir mit den Patienten kommunizieren können, haben wir Leute dort, die Arabisch sprechen, und Ärzte der israelischen Armee helfen denen, die Hilfe brauchen.
Those in need.
Israels Armee spricht von 80 festgenommenen Kämpfern. Die Angaben zu möglichen Toten und Verletzten sind noch unklar. Der Arzt Mahmoud Al-Saudi, der sich im Shifa-Krankenhaus aufhalten soll, sagte dem saudischen Fernsehsender Al-Haddad: "Im Krankenhaus gibt es mehr als 2000 Verletzte und 10.000 Vertriebene. Als die israelische Armee reinkam, gab es Massaker. Es gibt viele Tote und Verletzte, aber ich kann keine genaue Zahl nennen." Auch das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen sprach von Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe dauern derzeit noch an. Israels Armee hat deshalb Menschen auf dem Krankenhausgelände und in umliegenden Vierteln aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Den Angaben zufolge wurden entsprechende Flugblätter abgeworfen und über soziale Medien informiert. Das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stand bereits Mitte November im Zentrum der Kampfhandlungen. Damals hatte Israels Militär angegeben, das Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt und hatte unter anderem Waffenfunde präsentiert. Menschenrechtsorganisationen hatten die Kampfhandlungen in einem und um ein Krankenhaus voller Schwerverletzter kritisiert. Israels Armee hatte schon vorzeitig angegeben, die Hamas habe die Kontrolle im Norden des Gazastreifens verloren. Aber auch dort flammen immer wieder neue Kämpfe auf. Auch aus dem Norden wurden wieder Raketen auf Israel geschossen. Dass sich die Hamas in diesem Teil offenbar neu gruppiert hat, liegt laut Sicherheitsexperten auch am fehlenden Plan für Gaza über die Kampfhandlungen hinaus. Tamir Heimann, ein Ex-General und heute am israelischen Institut für Sicherheitsstudien, sagte dem Fernsehsender Channel 12: "Wir haben noch immer nicht entschieden, wer die Zivilverwaltung übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clanführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet. Und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Und vor allem, wenn ein Schiff mit solch einer Menge an humanitären Hilfslieferungen ankommt, müssen wir entscheiden, wer die Lieferungen verteilt. Denn wenn wir es nicht entscheiden, wird die Hamas das verteilen und die Autorität zurückgewinnen." Der Krieg gegen die Hamas und andere Terrororganisationen ist jedenfalls noch lange nicht zu Ende, scheint es. Ministerpräsident Netanyahu hatte am Wochenende mehrfach betont, dass auch eine Bodenoffensive in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, kommen werde. Das Problem: dort halten sich schätzungsweise 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz suchen und hoffen, dort an Hilfsgüter zu kommen.
Ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Zurück nach Deutschland. Streiks und Tarifverhandlungen, wohin man schaut. Gerade haben sich die Bahn und die GDL wieder für weitere Verhandlungen an einen Tisch gesetzt. Dafür verschärft sich der Tarifstreit zwischen den kommunalen Nahverkehrsunternehmen und der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. Ab heute lässt die Gewerkschaft die ÖPNV-Beschäftigten in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden. Darüber spreche ich jetzt mit Katha Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Katha, warum spitzt sich dieser Konflikt denn weiter zu?
Weil man scheinbar doch sehr weit voneinander entfernt ist. Wenn wir uns die Positionen nochmal anschauen, die Gewerkschaft fordert für die rund 6.500 ÖPNV-Beschäftigten in Baden-Württemberg kürzere Wochenarbeitszeiten, eine Schichtzulage für den Fahrdienst und dass Verspätungen und Wegzeiten vollständig als Arbeitszeit zählen. Die Arbeitgeberseite sagt, die Forderungen, die seien maßlos, schlicht nicht finanzierbar. Und sie wirft Verdi an dieser Stelle auch vor, verantwortungslos mit dem Streikrecht umzugehen. Verhandelt wird ja seit Ende Januar. Vor gut einer Woche gab es nochmal ein Angebot der Arbeitgeber. Das hat Verdi aber abgelehnt und das Scheitern der Verhandlungen erklärt. 4 Wochen haben die Gewerkschaftsmitglieder jetzt Zeit abzustimmen. Wenn 75% zustimmen, dann wären unbefristete Streiks möglich. Verdi sagt, bislang in den nächsten Tagen, da soll es keine weiteren Warnstreiks geben, schließt aber für die Zeit der Urabstimmung auch nicht komplett aus, dass nochmal gestreikt wird.
Inwieweit sind denn die Arbeitgeber mit ihrem letzten Angebot überhaupt auf die Gewerkschaftsforderungen eingegangen?
Ja, sie sind schon ein Stück weit drauf eingegangen. Ich sehe aber vor allem 2 Punkte, an denen es Reibung gibt. Erstens steht im Angebot zwar eine Nahverkehrszulage drin, 250 Euro pro Monat, Verdi fordert 450. Der Hauptknackpunkt hier ist aber wohl, die Arbeitgeber, die wollen diese Zulage nur denen zahlen, die in variablen Diensten arbeiten, also im Schichtdienst. Und da sagt Verdi, das spaltet die Belegschaft und stellt diejenigen schlechter, die heute vielleicht aus gesundheitlichen Gründen keinen Schichtdienst mehr machen, das aber über Jahre getan haben. Und 2. großer Knackpunkt, die verkürzte Wochenarbeitszeit. Auf die gehen die Arbeitgeber in ihrem Papier nämlich gar nicht ein, während Verdi schrittweise von 39 auf 35 Wochenstunden runter will.
Ja, und jetzt kritisiert der Kommunale Arbeitgeberverband, Verdi bewege sich aber auch nicht, rücke kaum von den ursprünglichen Forderungen ab. Ein Vorwurf, den wir ja auch in anderen Tarifkonflikten gerade immer wieder hören. Waren die Gewerkschaften da sonst kompromissbereiter?
Ich würde sagen, zeitweise ja. Das hängt nämlich so ein bisschen mit der gesamtwirtschaftlichen Situation zusammen. Was wir gerade erleben, ist ein typisches Szenario mit starken Gewerkschaften. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir kommen aus einer Zeit mit sehr hohen Inflationsraten. Da gibt es dann für Arbeitnehmer viel zu erkämpfen. Entsprechend wichtig ist in solchen Zeiten Gewerkschaftsarbeit. Und wenn die dann gut funktioniert, steigen auch die Mitgliederzahlen. Das sehen wir ziemlich eindrucksvoll am Beispiel Verdi. Die hatten in 2023 erstmals seit Jahren wieder ein deutliches Mitgliederwachstum. Und was sich auch verändert hat, ist die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Die ist insgesamt gerade groß. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Durch den Fachkräftemangel sind die Unternehmen auf gute Mitarbeiter angewiesen. Und das wissen natürlich auch die verhandelnden Gewerkschaften, geben sich an der Stelle also besonders viel Mühe, ihren Forderungen dann auch Nachdruck zu verleihen.
Informationen von Katha Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Mit dem heutigen Tag ist tatsächlich das eingetreten, was viele Fußballfans in Deutschland nie so recht wahrhaben wollten. Christian Streich hört nach fast 30 Jahren beim SC Freiburg auf.
Ich möchte euch gern mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde, sondern meine Tätigkeit beende.
Am Saisonende ist also Schluss als Bundesliga-Trainer. Fakt ist, Christian Streich wird in der Bundesliga-Geschichte einen wichtigen Platz einnehmen, wie Achim Scheu berichtet.
Alles begann am 29. Dezember 2011.
Neuer Chefcoach beim Bundesliga-Schlusslicht wird der bisherige Co-Trainer Christian Streich.
Wenn man Streich zuhört, dann wirkt das manchmal ein bisschen so, als wäre er aus einer anderen Zeit in diesem modernen Fußballzirkus gelandet.
Da komme ich kaum noch mit. Ich habe keine Mega-Performance gesehen. Ich habe gesehen, dass wir gearbeitet haben oder geworkt.
Sein Lebenslauf ist beeindruckend. Der Sohn eines Metzgers ging auf die Hauptschule, machte eine Lehre zum Industriekaufmann, wurde Profifußballer. Mit Mitte 20 hört er auf, holt sein Abi nach, geht mit 28 an die Uni. Germanistik, Sport und Geschichte auf Lehramt. Sein Klassenzimmer wurde dann aber letztlich doch der Fußballrasen.
Das ist ja das, was ich machen wollte. Ich kann nichts anderes.
Streich ist eine Respektperson der Liga. Auszeichnungen gab es haufenweise. Der 58-Jährige ist nicht nur beliebt, auch fachlich ist er top. Er hat aus dem kleinen SC Freiburg eine feste Größe im deutschen Fußball gemacht. Kleines Budget, maximaler Erfolg, aber immer bescheiden. Und auch die Pressekonferenzen mit Christian Streich, immer ein Highlight. Die Journalisten wissen, der Mann schaut über den Fußballtellerrand hinaus. Sie fragen, Streich antwortet, humorvoll, aber auch meinungsstark.
Wir haben ja alle genug Geld, dass nicht wir irgendwelche Hähnchen kaufen für 2,50 Euro oder die gewählt worden sind, ihr ganzes Leben, ihr kurzes Leben.
Es ist 5 Minuten vor 12. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis an der Arbeit ganz klar zu positionieren.
Keine Schreibmaschine mehr. Ich würde viel Fehler machen, muss immer glatt rausreißen und wieder neu einspannen.
Also ich bin jetzt relativ unsexy, aber der Verein und die Struktur, die sind auch ein bisschen sexy.
Christian Streich ist ein heimatverbundener Mensch. Mit seinem Alemannisch sticht er aus der Masse heraus und die Fans lieben ihn auch über seine Trainerkarriere hinaus.
Er spricht die Herzen an.
So eine gute Arbeit hier ist eine absolute Koryphäe-Institution.
Verlust für die Mannschaft und für Freiburg.
Und jetzt schließt sich das Kapitel SC Freiburg also zum Saisonende. Die Bundesliga ohne Christian Streich eigentlich kaum vorstellbar.